Ey, sag mal, Jano, ne?
Ja.
Es ist ja Halloween, bist du schon ordentlich in Stimmung?
Klar.
Ja, dann würdest du dich doch bestimmt freuen, wenn ich dir ein paar Vampirwitze mitgebracht habe, oder?
Hau raus, ich bin ganz aufgeregt.
Ich sag mal so, ne? Die letzten Worte eines Vampires lauten ja häufig: Was für ein schöner Tag.
Ja.
Der ist nicht schlecht, oder?
Ja.
Okay. Kommt ein Vampir betrunken nach Hause und seine Frau schimpft ihn aus und sagt: Musst du denn immer Alkoholiker beißen?
Hey, die finde ich witzig.
Und ich hätte noch, zuletzt hätte ich noch einen Skelettwitz. Was ruft eigentlich ein Skelett, wenn ein Leichenwagen an ihm vorbeifährt?
Hey, wo ist meine Haut? Weiß ich nicht.
Hallo, Taxi.
Ach so.
Okay, in diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen im Flachwitz-Podcast Deutschlands. Hier sind Jano und Luki, eure goldenen Lauchis. Und es geht heute jetzt wieder erwarten gar nicht um Halloween, aber für alle, die in Halloween-Stimmung sind, wollten wir natürlich trotzdem eine kleine Portion Grusel mit diesen unterirdisch gruselig schlechten Witzen für euch haben. Eigentlich geht es heute einfach nur so ein bisschen um Spiele und Spaß. 5 Fragen für ein Halleluja, mal wieder einen Top-50-Platz und das soll es dann auch schon gewesen sein, denn wir sind momentan in großen Vorbereitungen für eine besondere Folge, aber dazu mehr am Ende dieser Folge. Also ihr müsst dranbleiben, denn wir machen Clickbait letzten Endes.
Ja, es geht uns nur ums Geld.
Ja. Ja, womit fangen wir denn eigentlich an, Jano? Ich bin gerade am Überlegen, mit Top 50 oder mit 5 Fragen?
Ich dachte, also ich habe das Gefühl, dass du 2 Dinge heute noch verkündest und eine, damit kannst du jetzt gerne starten. Du möchtest, glaube ich, was loswerden, was dir sehr auf dem Herzen liegt, was in die Welt hinaus muss.
Stimmt, ja.
Stimmt es?
Ja, wir haben
du
ja.
Du darfst das jetzt tun.
Oh, das ist toll. Ja, hast du denn auch noch eine Empfehlung? Weil ich habe jetzt noch eine Empfehlung.
Ich werde dir jetzt nicht im Weg stehen, glaube ich. Die Euphorie, die du jetzt, die okay. sich bei dir Bahn bricht, die kann ich, da möchte ich auch einfach nicht im Weg sein.
Okay, ich möchte eine kleine kurze Predigt halten. Ich nehme mir das für jetzt eine Viertelminute Zeit oder eine halbe Minute.
Ich habe ja die Zeit.
Ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich die Serie Ted Lasso gesehen habe. Eine Serie, in der es darum geht, dass Jason Sudeikis, a.k.a. Ted Lasso, ein erfolgreicher College-Football-Coach aus Amerika, Kansas City, nach Großbritannien kommt und da einen fiktiven Premier League Club, nämlich den AFC Richmond, Fußball natürlich, zu coachen. Und dass es natürlich darum geht, dass er eigentlich von dem Sport gar keine Ahnung hat, aber dass er einen sogenannten Kulturwandel in diesem Team herbeiführen will, also wirklich mit seiner Positivität und seinen Teambuilding-Methoden halt einen Unterschied machen will. Diese Serie ist unter anderem von den Machern von Scrubs, sie ist also auch total lustig und voller fantastischer Wortwitze und macht richtig, richtig Spaß, ist mir aber so heftig ans Herz gewachsen, dass ich wirklich inzwischen sagen würde, was den Comedy-Bereich angeht, ist das meines Erachtens die beste Serie, die ich je gesehen habe, weil sie sozusagen Comedy und total tiefgründige Persönlichkeiten vereinigt in einer Serie. Deswegen kann ich nur darum bitten, schaut euch diese Serie an. Es gibt bisher 2 Staffeln. Es soll maximal 4 geben, vielleicht auch nur 3. Die nächste kommt im nächsten Jahr raus. Auch ganz, ganz viel prämiert mit ganz, ganz vielen Emmys, also den Serien-Oscars. Es ist wirklich eine Serie zum Wohlfühlen, aber auch eine Serie zum Nachdenken und zum Weinen. Und das, was die Serie ja immer verspricht, nämlich, dass sie sozusagen Charaktere ausfeilen kann, auch mehrere und viele, das wird in dieser Serie definitiv geliefert. Also das ist eine Riesenempfehlung. Holt euch einfach einen Probemonat bei Apple TV Plus und guckt euch die beiden Staffeln an. Ich garantiere, dass egal, ob ihr auf Fußball steht oder nicht, jeder wird am Ende sagen, das hat mir richtig was gegeben. So. Ja. Ich habe sie inzwischen schon 2,5 Mal geguckt. Ja.
Ich glaube, das waren die schönsten 45 Sekunden meines Lebens.
Ja, oder auch ein bisschen mehr.
Das macht nichts. Es ist immer schön, wenn du dich für was begeistern kannst. Und ich gebe zu, ich habe diese Serie noch nicht geguckt. Ja, ich habe einen gewissen Hang zu Fußball und ich habe die Serie noch nicht geguckt. Aber ich werde sie mir noch angucken und dann werden wir in diesem Rahmen, in diesem Podcast drüber sprechen.
Es
ich bin schon richtig aufgeregt, du hast mich schon gehypt, muss
ich man sagen. Ich kann dir jetzt schon mal sagen, einer der Charaktere, der auch sehr, sehr wichtig ist, ist dem echten Fußballer Roy Keane nachempfunden, den du sicherlich auch kennst.
Das ist ein toller Typ.
Von daher, für alle, die das kennen, wissen Bescheid, das war ein sehr grummeliger, aber geiler Spieler. Und ach ja, ich nehme mich nicht weiter vorweg, vielen Dank, dass ich diese Predigt halten durfte. Amen.
Du darfst immer predigen.
Das ist schließlich ja auch mein Job. Okay.
Fünf Fragen für ein Halleluja.
Ich fange an, dich jetzt mal zu fragen, weil jetzt habe ich ja so viel gelabert. Ja. Ich muss jetzt hier einmal mal schnell meine Fragen nochmal raussuchen. Wo habe ich sie denn? Hier. Jano, du als großer Verfechter des Polit-Thrillers. Welchen Polit-Thriller würdest du dir eher im Kino ansehen? Einen Thriller über die US-Wahl 2021, natürlich mit Sturm aufs Kapitol und alles drum und dran, oder einen über die Querdenker-Szene in der Pandemie in Deutschland?
Einfache Entscheidung, weil ich glaube, dass einfach das ein cineastischeres Thema ist, ist die US-Wahl 2020, 21, wie auch immer. Ich meine, beides keine Themen, die man, wo man wollen würde, dass das auf wahren Begebenheiten beruht.
Ja.
Aber diese ganze Sache mit dem Kapitol am 6. Januar und so in Amerika, das ist ja schon was sich dann für so einen Action-Thriller besser eignet. Außerdem muss ich sagen, wüsste ich jetzt bei diesem Querdenker-Gedöns, das ist ja alles so. Ja, da lässt sich auch keine gute Geschichte erzählen und ich muss auch sagen, die gehen mir einfach mehr auf den Geist. Die sind, das ist, also das ist einem näher sozusagen, weil das ist ja praktisch, wäre ja ein deutscher Thriller oder eine deutsche Sache.
Ja.
Davon hat man schon mehr gehört, also von diesen Leuten habe ich schon mehr gehört, als ich wollte.
Stimmt.
Deswegen würde ich natürlich mich freuen, wenn ich den Film Capitol Hill mit dem deutschen Untertitel Geil. Stürmische Wahrheit, weil jeder Thriller muss natürlich im Deutschen das Wort Wahrheit irgendwie halten.
Ja, natürlich.
Ich würde also ins Kino gehen und mir Capitol Hill, Stürmische Wahrheit angucken.
Stark, ey, das ist ja ein richtig geiler Titel. Also den würde ich mir auch ansehen.
Danke. Okay. Kommen wir mal von der echten Welt weg, sondern wieder ins Fiktive. Und zwar, Lukas, du als alter Cineast, der auch nicht, worum es nicht nur darum geht, was in dem Film passiert, sondern wie das passiert. Welches ja. filmische Mittel, ne, findest du ganz besonders toll? Da freust du dich immer, wenn du das siehst.
Ich habe mich jetzt entschieden, diesmal dafür das filmische Mittel zu nehmen, wie etwas gefilmt wird. Und damit meine ich jetzt speziell, wenn die Kamera, also wenn sozusagen die Perspektive auf eine Szene bei uns nicht sozusagen direkt ist, sondern indirekt. Und damit meine ich zum Beispiel, wenn Dinge außerhalb des Frames passieren, die aber eigentlich wichtig sind. Also wir sehen praktisch nicht das, was passiert, aber wir sehen sozusagen, wie andere Leute darauf reagieren, was passiert. Zum Beispiel, indem sozusagen, da hatten wir jetzt ein Beispiel bei M. Night Shyamalans Old, also man sieht die Gesichter mit der Reaktion auf etwas, aber man sieht eigentlich nicht das, worauf sie reagieren. Oder wenn zum Beispiel durch Spiegel gefilmt wird, auch im neuen James Bond gibt es so eine tolle Szene, wo praktisch das, was wir sehen sollen, im Autospiegel gefilmt wird, womit uns sozusagen die Kamera sagt, hey, James Bond ist rastlos, er guckt immer hinter sich. Sozusagen, also wir sehen sein Gesicht durch diesen Spiegel. M. Night Shyamalan macht auch das total oft. Oder gerade auch in Horrorfilmen, wenn Dinge so halb versteckt sind oder wenn zum Beispiel Dinge auf einem Video zu sehen sind. Also wenn wir sozusagen als Zuschauer und Zuschauerin auf ein Video gucken, was sozusagen in dem Film gezeigt wird. Also so dieses indirekte Zeigen von Dingen, das finde ich immer irgendwie eine ganz tolle Spielerei, die in der Regel richtig toll aufgeht. Das finde ich deswegen super.
Okay, cool. Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass du jetzt sowas sagst. Aber das finde ich geil. Und da haben wir bei Old uns ja auch beide direkt nach dem Film sehr drüber gefreut. Das finde ich schön. Da ja, stimme ich dir zu.
Eine der wenigen Dinge, die uns an Old gefreut hat. Aber ich meine, immerhin, es gibt auch Filme, da freut einen gar nichts.
Welche?
Pain and Gain zum Beispiel.
Ach so, die, ja. Auch ja. Der hat viele filmische Mittel benutzt.
Ja. Eine Frage, die ich jetzt habe bei Filmen, wo einen das Thema nicht freut, aber trotzdem der Film einen freuen kann, weil er ein toller Film ist. Was ist deiner Meinung nach dein liebster oder der beste Kriegsfilm?
Kannst du mir jetzt ein Timelimit geben? Das ist so eine Frage, wo ich potenziell zu viel rede und zu viel sage und nicht zum Ende komme.
Ich würde dann wiehern wie so ein Pferd, wenn du die Zeit überschreitest.
Okay, dann rede ich jetzt möglichst lange, weil ich das hören will. Okay, ich fand es schon schwierig, mich festzulegen, weil also kann man sagen, man guckt sowas gerne eigentlich nicht. Aber ich habe auf jeden Fall viele gesehen und fand viele toll. Und deswegen kann ich mich gar nicht auf einen festlegen. Da gibt es verschiedene Arten von Kriegsfilmen. Es gibt sowas wie der Soldat James Ryan oder Apocalypse Now, die so die Klassiker sind. Aber es gibt auch sowas wie Lawrence von Arabien. Das ist auch ein Kriegsfilm im Prinzip. Oder so Dokus. Aber ich sag mal so, Honorable Mentions sind Lawrence von Arabien. Der ist ein geiles Epos. Apocalypse Now ist irgendwie ein Erlebnis. Ist aber sehr lang und also ist wirklich eine körperliche Erfahrung. Deer Hunter bin ich großer Fan von. Ja. Der Soldat James Ryan, da kann man nichts gegen sagen, ist einfach ein geiler Film. Hat die beste Kriegsszene, also die beste Szene in einem Kriegsfilm am Anfang, als die Omaha Beach stürmen. Der Schmale Grat ist ein Film, der mal was ganz anderes, eine ganz andere Art von Kriegsfilm war, der mich sehr bewegt hat. Der einzige Film, den ich von denen allerdings im Kino geguckt habe, was so Kriegsfilme angeht, den ich mehrmals geguckt, der hat mich auch sehr mitgenommen sozusagen, ist Dunkirk. Deswegen nehme ich jetzt einfach Dunkirk. Ja. Und damit wir es auch schaffen, Christopher Nolan hier unterzubringen, habe ich das jetzt getan. Der ist von Christopher Nolan. Ja. Und der ist auch, der hat auch, also es gibt sehr viele Kriegsfilme und auch sehr viele gute, aber der hat es geschafft, das Ganze jetzt nicht von dem Thema her, sondern vom Filmischen her, nochmal was zu zeigen, was ich vorher noch nicht kannte. Und der hat mich sehr beeindruckt auf, auch gerade was so das Audiovisuelle angeht.
Ja.
Punkt. Alle. Okay, gut.
Nein, hast du schon alles gesagt? Ich wollte das einfach nur nochmal unterbringen.
Ich dachte, das so ich finde, das machen wir jetzt immer.
Ja.
Nein, es gibt so viele tolle Kriegsfilme. Ich habe jetzt aber alle aufgezählt, meine Lieblingsfilme davon aufgezählt.
Ja.
Alle, die ich gerade genannt habe, sind toll. Und wenn man irgendwie meint, man müsste sich mit dem Thema auseinandersetzen, sollte man die gucken. So. Bevor ich wieder darauf zurückkomme, Lukas, ein bisschen im Vorgriff auf meinen Top 50 Film, den ich später droppe, gibt es eigentlich einen deutschen Film, wenn jemand sagt, deutsche Filme sind so blöd, weil Til Schweiger, hat er erstmal recht, weil Til Schweiger, aber er hat Unrecht, weil es gibt auch gute deutsche Filme. Und wenn du sagst, ja, ich muss jetzt jemandem einen deutschen Film empfehlen, welchen Film würdest du empfehlen?
Also, ich empfehle jetzt zwei Filme ganz kurz und einen ein bisschen schneller. Ich empfehle Who Am I als einen durchaus sehr gewagten und auch coolen, einfach spaßmachenden deutschen Thriller. Hat sehr viel von Fight Club, hat auch viel von, womit würdest du Who Am I noch vergleichen? Von so einem Hacker-Film. Also so, ist aber auf jeden Fall ein richtig cooler Thriller, der Spaß macht mit Tom Schilling, Elias Mbarek, Wotan Wilke Möhring, der natürlich in jedem deutschen Film irgendwie mitspielen muss, deswegen, aber also der macht richtig Bock und den kann man, glaube ich, auch irgendwo gucken, auf Netflix oder so. Dann würde ich auch noch empfehlen, als geilen Genrefilm Der Nachtmahr, das ist so ein Arthouse-Horrorfilm, der auch richtig Bock macht und mega geile Rave-Szenen hat, einfach die so richtig halluzinierend daherkommen, also Power. Und dann Fabian oder Der Gang vor die Hunde. Das ist sozusagen jetzt meine Empfehlung. Dieses Jahr im Kino gelaufen. Ich habe ihn selber noch gesehen. Geht 3 Stunden. Ist also auch so ein kleiner Epos. In der Hauptrolle Tom Schilling, den ich sowieso total liebe. Also ein ganz toller deutscher Schauspieler meines Erachtens. Und das ist letzten Endes ja so ein bisschen basierend auf Buch auf einem Buch von Erich Kästner. So ein bisschen am Vorabend der Machtergreifung der Nazis. Ja, so ein kleines gesellschaftliches Porträt anhand eines arbeitslosen Doktoren, der, glaube ich, Geschichts- und Literaturwissenschaft oder so, der eigentlich gerne Autor wäre. Er verliebt sich dann in eine junge Schauspielerin. Sein Freund ist im Widerstand gegen die Nazis. Er selber sucht aber eigentlich die ganze Zeit so seinen Platz in der Welt. Er lässt sich so durch Berlin treiben, viel mit Alkohol, Rauchen, Prostitution und so weiter. Und sucht aber, ist so auf Sinnsuche in einer Welt, wo man sich in Deutschland dann immer mehr zu fragen beginnt, hat das hier alles noch einen Sinn? Und diese Gemengelage war irgendwie eine tolle Erfahrung und das ist wirklich eine Art kleines Epos mit einer total authentischen Liebesgeschichte, die darin eingewoben ist. ich weiß nicht, so einen Film habe ich zum Beispiel aus dem amerikanischen Kino noch nie gesehen. Also deswegen ist eine große Empfehlung. Ja.
Geil. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, das ist jetzt ja dein Top 1 von den dreien.
Ja.
Über den werden wir im Januar dann, oder wirst du im Januar wahrscheinlich noch sprechen.
Ja. Absolut. Okay. Der ist für den goldenen Lauch im Rennen. Genau. Ja.
Geiler Film. Geil. Ich finde den Namen einfach auch so crazy von dem Film.
Ja, und ich glaube, der Film soll angeblich genauso lange gehen, wie es dauert, das Buch von Erich Kästner zu lesen. Das scheint also ein etwas dünneres zu sein. Vielleicht werde ich mir das jetzt auch noch mal zu Gemüte führen. Also, aber ihr guckt erstmal den Film.
Machen wir.
wo wir gerade den goldenen Lauch gedroppt haben, Jano, es ist nicht mehr so lang, ja. Es sind jetzt noch 2,5 Monate, dann ist Closing Time, ja, dann wird sozusagen, dann kann man nur noch Filme aus 2021 nachholen, aber jetzt in den nächsten Monaten bis Weihnachten, welche Filme, die noch neu starten, die hast du auf deiner Watchlist?
Ja, ich habe meinen Lauch-Wenz-Kalender schon geöffnet, also ich habe jetzt schon die der fängt ja immer bei 74 Türchen an. Ich bin jetzt bei, oh, jetzt müsste ich wissen, wie lange es noch geht. Naja, am 7. Januar ist es soweit. Am 8. Ja. Januar. Okay, Last Night in Soho freue ich mich drauf, weil der von Edgar Wright ist und der Trailer auch geil aussieht. Und weil ich weiß, dass du völlig hyped bist und ich einfach Bock habe, mit dir da reinzugehen, muss ich gestehen. Das spricht auch für dich. Und wo ich sagen muss, der interessiert mich irgendwie auch, und zwar der vierte Matrix kommt kurz vor Weihnachten.
Oh ja.
Der interessiert mich gar nicht so, weil ich denke, das wird ein komplett überragender Film, aber ich bin sehr, 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 sehr großer Fan von dem originalen Matrix-Film. Mhm. Ich finde auch Matrix Reloaded eigentlich ziemlich cool. Der dritte hat Höhen und Tiefen, sagen wir mal. Und aber einfach aus Neugier, der Trailer zu Matrix 4 ist geil, muss ich sagen.
Ja,
das
ja.
muss ich einfach mal gestehen. Aus Neugier würde der mich interessieren und auch da würde ich gerne mit dir reingehen, weil ich einfach mich jetzt schon freue, egal wie dieser Film ist, hinterher mit dir drüber zu reden und 7 Stunden zu analysieren, diesen Film, alles zu zerreden. Da freue ich mich schon drauf.
Da können wir ja Heiligabend dann zusammen reingehen.
Ja, ich liege dann auf dem Weihnachtsbaum mit dem Kinoticket. Bei dir. Und worauf ich mich auch Bock habe, der läuft jetzt sogar schon, ich habe ihn noch nicht gesehen, ist der neue Wes Anderson-Film French Dispatch.
Oh ja, genau.
Einfach, weil es Wes Anderson ist und coole Leute mitspielen.
Wes Anderson hat so tolle Filme gemacht wie Grand Budapest Hotel, Isle of Dogs, Moonrise Kingdom. Alles so ein bisschen, ja, das ist nicht irgendwie so quirky, so ein bisschen das richtige Wort. Also so ein bisschen ulkig, komisch, irgendwie so Puppenhaus-Kino, aber immer auch total lustig, ne? Ja, cool. Weißt du, was The French Dispatch heißt?
Nee, in diesem Moment, wenn du mich so fragst, weiß ich nicht.
Ich weiß es nämlich auch gar nicht, aber das wird uns der Film dann sicherlich vor Augen führen.
Ja.
Ja. Okay, cool.
Aber das ist eine gute Überleitung, French Dispatch. Ich hoffe mir nämlich, dass der relativ lustig wird oder zumindest ein bisschen lustig. Lukas, welchen Film kannst du dir, auch wenn du ihn schon 100 Mal gesehen hast, immer noch angucken und musst immer noch schallend lachen? Also welcher Film bringt dich immer wieder zum Lachen?
Ja, ich habe lange überlegt. Viele wissen, dass eine meiner Lieblingskomödien Superbad ist. Ich habe jetzt aber mal nicht Superbad genommen, denn ich bin jetzt einfach mal gemein zu mir selbst und nehme nicht meine am höchsten platzierte Komödie in meinen Top 50, sondern ich nehme eine, die auch in meinen Top 50 ist. Und zwar ist das der Film 21 und ich nehme einfach mal hinzu 22 Jump Street. Ich habe, glaube ich, keine andere Komödie in meinem Leben schon öfter gesehen. Also es gab wirklich auch mal eine Zeit, als wir beide noch in einer WG gelebt haben. Da habe ich den teilweise mehrere Sonntage hintereinander geguckt, den ersten. Und ich würde von mir auch sogar behaupten, dass ich den ersten auf Deutsch teilweise mitsprechen kann. Und ich weiß einfach, dass das so eine Schockverliebtheit damals auch war. Hast mich an meinem ersten Ort, wo ich zu Hause ausgezogen bin, hast du mich besucht. Nee, du warst es gar nicht, stimmt gar nicht. Da haben mich andere Leute besucht, aber wir wussten eigentlich gar nichts von diesem Film und sind da reingegangen und kamen da raus und dachten, Mann, war der lustig. Das war schon mal erstmal toll. Und dann habe ich da wirklich Play on Repeat gehabt mit der DVD. Und ich finde es einfach, ja, also ich kann das jetzt gar nicht, ich könnte jetzt auch versuchen, so ein paar schlechte Witze davon nachzumachen. Und dass die beiden würden sich streiten mit The Nice Guys, den ich hier auch schon 1000 Mal erwähnt habe, weil einfach die körperliche Comedy von Ryan Gosling in The Nice Guys, so eine Buddy-Cop-Komödie, einfach auch so geil ist, dass ich immer wieder davon verzaubert bin. Und die würde ich, also die gucke ich mir auch tatsächlich auch ständig an. Genau, also die gucke ich im Jahr bestimmt beide so 2-3 Mal mindestens.
Wirst du dann eigentlich auch mal wie so ein Pferd, wenn du dann lachst?
Ich viere dann oft vor Lachen wie so ein Pferd, ja. Laughing out loud, ne? Also ich mache auch Roffel ganz oft.
Genau. Okay, LMFAO.
Richtig, genau. So, ich habe hier noch eine Frage für dich. Mach endlich das, was wir alle wollen, Jano. Pitche uns eine nicer-dicer romantische Komödie.
Ja, wenn es das ist, was alle wollen von mir, dann will ich das der Welt geben. Möchtest du erst den Titel haben oder erst wissen, worum es geht?
Das darfst du selber entscheiden.
Okay, dann ist es so, dass es ist ein Vierergespann. Und zwar gespielt von Jennifer Aniston, Lily James, Julia Roberts, oh, es sind mehr als vier, sehe ich gerade. Jennifer Aniston, Lily James, Julia Roberts spielen an der Seite von Josh Duhamel, Hugh Grant und Patrick Dempsey. Sie haben einen gemeinsamen Salatabend in einer abgelegenen Hütte geplant, so ein Pärchending. Weißt ja. du, manche sind Pärchen, manche sind Singles. Und dabei kommt es dann einfach zu zahlreichen romantischen Zufällen und Verwicklungen. Und es ist ein Salatabend, deswegen werden auch viele Gurkengläser geöffnet. Und dieser Film wird heißen, dieser Film wird heißen, da er natürlich zum Franchise gehört, heißt er Nicer Dicer, eine Messerschneide zum Verlieben.
Geil.
Weil jede romantische Komödie auf Deutsch heißt zum Verlieben.
Ja, stimmt.
Deswegen ist es eine Messerschneide zum Verlieben.
Eine Messerschneide zum Verlieben. Und der Nicer Dicer tötet also auch niemanden in diesem Film, ja?
Nein, das ist ja eine Rom-Com. In Rom-Coms sterben ja nie Leute.
Stimmt.
Also, das ist schon genregetreu.
Ja.
Aber der Nicer Dicer spielt halt eine zentrale Rolle. Die schnibbeln halt die ganze Zeit Salat und dabei berühren sich dann mal die Hände am Nicer Dicer und wie das dann so ist, ne?
Ja, weißt du, aber ich kann mir halt auch schon gut vorstellen, wie so dann das Horror-Remake desselben Films einfach aussieht.
Klar, da berühren sich die Hände nicht, da werden die dann abgehackt.
Richtig, genau.
Ja. Und da werden dann auch Gurken geschnitten, so.
Okay, sehr geil.
Gut, den seht ihr dann 2023 im Kino eures Vertrauens. Okay, bleiben wir bei Pitches. Und
ja.
zwar, wir haben jetzt hier schon Christopher Nolan gedroppt, aber es gibt ja noch tausend andere auch sehr gute Regisseure. Und welcher davon, von welchem davon würdest du dir einfach mal wünschen, dass er so einen Tierfilm dreht?
Ja, der Tierfilm meines Vertrauens, den ich mir wünsche, der wird inszeniert von keinem geringeren als Guillermo del Toro, dem Regisseur von Filmen wie Pans Labyrinth, Hellboy 1, Hellboy 2, Die Goldene Armee, wie heißt der Film, den wir nochmal empfohlen haben und der so super toll ist mit dem Monster
Shape of Water.
Shape of Water, auch war ja ein großer Oscar-Kandidat und viele tolle andere Filme mit monströsen, ja, tierisch anmutenden Wesen. Und deswegen dreht Guillermo del Toro den Film auch. Der hat aber trotzdem auch immer so ein bisschen Horror-Elemente, auch ein bisschen Mystery-Elemente. Und deswegen habe ich mir gedacht, Guillermo del Toro nimmt natürlich die Sage von der Gründung Roms, wie die beiden Brüder Romulus und Remus, wisst ihr ja vielleicht alle da draußen, werden von der Wölfin Mama Lupa, Lupa heißt einfach Wölfin, also Mama Lupa aufgezogen und werden dann ja zu den großen Gründern Roms. So, das machen wir jetzt aber andersrum, denn es soll ja ein Tierfilm sein. Es ist jetzt so, dass die beiden Wölfe, also zwei Wolfsbrüder, von einer menschlichen Familie aufgezogen werden. Und zwar dann eben nicht von Mama Lupa, sondern von Dua Lipa. Also von der Mutter, die Mutter wird von der Sängerin Dua Lipa gespielt und die zieht beide zwei schwarze Wölfe auf und diese Wölfe heißen Rolf und Robert und das führt am Ende dazu, dass natürlich diese Wölfe sozusagen menschliche sozusagen Gebärden annehmen und natürlich geht es am Ende auch um Faschismus, um sozusagen die großen Machtspiele, denn Rolf, der wird sozusagen zu so einem Narzissten und er will ein eigenes großes Wolfsimperium aufziehen. Und deswegen ist es so, dass der Film auch nach dem lateinischen Sprichwort Homo hominem lupus, heißt ja, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, heißt dieser Film natürlich, der Mensch ist dem Menschen ein Rolf.
Ja. Also, finde ich gut. Find ich
genau.
Gut. Ja. Wer spielt Rolf?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, jetzt mal so kurz aus der Hose geschossen. Wer ist denn total behaart? Nein, aus der Hüfte meine ich.
Ja, wer ist denn ganz behaart?
Hier, Dingens, der Dude himself.
Jeff Bridges?
Jeff Bridges, genau.
Okay,
Jeff Bridges.
Jeff Bridges.
Ungefähr mit seiner Frisur und seinem Haaren von Crazy Heart spielt er das. Ja, und wie gesagt, Dua Lipa, habe ich ja schon gesagt. Und ansonsten, ja, also das wird, sagen wir mal, ein Thriller-Comedy-Slash-Mystery-Tier-Doku. Der Mensch ist der Menschen, einem Rolf.
Mit Jeff Bridges als Rolf.
Genau.
Finde ich super. Danke, das ist für mich Kandidat auf Oscar, Goldener Lauch 2022.
Ja, ja.
Ich hab, jetzt 23.
Ich habe für dich jetzt eine letzte Frage und das ist die Frage, die, glaube ich, tatsächlich einige Leute interessieren könnte vor den Lauschern und den mobilen Endgeräten von der Lauch Nation. Wer sollte deiner Meinung nach der neue James Bond sein? Jetzt, wo Daniel Craig abgetreten ist.
Ich bin da richtig lame, weil ich jemanden nehme oder finde, der könnte das ruhig machen, der schon, sag ich mal, bei den Buchmachern auch im Kurs ist. Und zwar finde ich, Idris Elba sollte das machen. Erstens, also ich finde ihn sowieso einfach mega cool als Schauspieler, ja, als Typ. Zweitens hat er, was James Bond als Figur, glaube ich, immer braucht, so Charisma, der ist ein sehr charismatischer Typ und eine gewisse Präsenz. Zweitens, der ist Engländer oder Brite.
Das wusste ich gar nicht, ja.
Wenn ich mich nicht täusche.
Ja.
Und dann habe ich überlegt, naja, die waren auch immer Engländer. Dann ist mir auch aufgefallen, Sean Connery ist doch Schotte.
George Lazenby ist Australier.
Ah, okay. Dann dachte ich so, das muss ja ein Brite sein. Deswegen habe ich alle amerikanischen Schauspieler und so direkt ausgeschlossen. Ja. Aber egal. Vielleicht ist Idris Elba auch gar kein Brite. Aber mit seinem Akzent, ich habe mir tatsächlich Videos angeguckt, wo er spricht, weil ich dachte, ach, das könnte zu James Bond passen.
Mhm.
Außerdem ist er auch ein guter Action-Schauspieler und das ist ja irgendwie logisch bei James Bond. Ich finde, dass der sehr gut passt. Und der hat auch,
ja,
finde
ich,
vom Alter her passt das ungefähr in die Rolle, die die Darsteller immer haben. Also ich sag mal, James Bond, Daniel Craig ist jetzt auch 15 Jahre gealtert währenddessen,
ja,
aber
der war ja noch,
Idris Elba.
Der war noch ganz schön jung, als er losgelegt ist, ne? Also sozusagen Daniel Craig und ja Sean Connery famous-mäßig auch. Der hat ja irgendwie mit 34, glaube ich, die erste Rolle gespielt. Dafür ist Idris Elba schon ganz schön alt, aber es muss ja auch nichts heißen. Also ich meine, der ist ja, ich glaube, der ist über 50, Idris Elba.
Ja, und was mir auch, was ich ganz vergessen habe zu sagen, was mir auch dem Ganzen zugutekommt sozusagen, es gibt ja ganz viele berühmte Schauspieler, aber die verbindet man immer schon,
ja,
in der Rolle.
Ja,
und
ja,
zumindest bei mir ist es so, dass ich Idris Elba noch nicht so verknüpfe mit einer bestimmten großen,
absolut,
Rolle.
Ja.
Ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber er ist sozusagen noch kein A-List, also so ein A-Listen-Star, der immer überall sozusagen jeden Film alleine verkauft. Deswegen passt das ganz gut.
Ich glaube auch.
Das Gefühl ist bei allen anderen Schauspielern von Bond auch so gewesen.
Genau,
Elba macht.
Ja, die wollen ja auch damit die Marke prägen. Also ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, die würden niemals Daniel Radcliffe nehmen, weil dann alle immer sagen würden, sozusagen Harry Potter spielt James Bond. Die wollen ja, dass dann am Ende alle sagen, oh ja, Idris Elba, also James Bond, meinst du sozusagen. Ja, ja, ja. Das ist ja auch deren Taktik. Also Daniel Craig war ja auch so gut wie gar nicht bekannt. Und jetzt gerade so gehandelt werden ja auch andere Leute, so wie der Schauspieler von Robb Stark oder der neue Schauspieler aus dieser Serie Bridgerton und so. Also ich glaube, die wollen auch keinen totalen A-Lister. Die würden jetzt niemals Leonardo DiCaprio auch nur fragen.
Ja, genau. Ja. Das denke ich mir so. Und dann habe ich nämlich gelesen, so wer noch so gehandelt wird, und dann habe ich gelesen, Tom Hiddleston.
Ja.
Dann habe ich aber gedacht, da kam ich nämlich drauf, weil ich dachte, ja, Tom Hiddleston.
Der ist zu berühmt, glaube ich auch.
Ja, also, den verbindet halt eh jeder schon mit Loki.
Ja, ja, eben.
Also, und das, Idris Elba hat schon richtig geile Rollen gespielt, aber das war alles nicht so, die, wo man sagt, ach, das ist, wo man dann die Figur nur sieht. Aber gut, lassen wir es. Hier habt ihr es zuerst gehört, Idris Elba wird der neue Bond, ne?
Genau, ja.
Gut, letzte Frage, um das Ganze hier abzuschließen. Einfach mal jetzt ein bisschen was Kulinarisches. Wir nehmen hier zur Abendbrot, zur Brotzeit, nehmen wir auf.
Ja.
Ja, Mai, Lukas, welchen Kinosnack kaufst du am
liebsten? Kannst du bitte die ganze restliche Folge weiter so sprechen?
Ja, du bist auch Abuab aus dem schönen bayerischen Wald. Welchen Snack kaufst du denn im Supermarkt, bevor du dich auf die heimische Couch setzt?
Alter, das war echt nicht schlecht, ey. Ich bin richtig neidisch, ich kann sowas überhaupt nicht. Nicht schlecht. Applaus dafür.
Ja, bayerische Zuhörer werden mich jetzt wahrscheinlich hassen, weil es komplett lächerlich ist.
Markus Söder, du kannst ja mal durchrufen, ne? Genau. Okay, ich sage Schokolinsen. Denn man muss sagen, du hast ja den Supermarkt dazu gepackt. Popcorn ist tatsächlich meines Erachtens nur im Kino wirklich mega geil. Also ich mache mir auch manchmal so Popcorn oder kaufe auch mal so ein fertiges Popcorn aus dem Supermarkt, aber es kann mir keiner erzählen, dass es nur ansatzweise so mega schmeckt wie aus so einer Kino-Popcorn-Maschine. Es schmeckt immer frischer, immer wärmer und so weiter. Und deswegen wäre das so, das, was ich mir im Supermarkt jetzt zum Beispiel auch für so ein Heimkino-Erlebnis nicht hole, sondern Schokolinsen. Und da muss ich jetzt auch einfach mal sagen, wir werden hier von niemandem bezahlt, aber sozusagen es gibt eine bestimmte Marke mit so, ja, die auch so Werbung machen im Kino von Schokolinsen, die einfach für mich untoppbar ist. Und dann muss man auch noch sagen, die sind ja schon im Supermarkt sehr teuer, aber die sind im Kino ja sowas von teuer, dass man praktisch auch sagt, wenn man sich die dann mal gönnt, dann kann man es auch für einen Heimkinoabend machen. Und das sind meine Lieblingssnacks. Die liebe ich auch so, aber das finde ich auch geil im Kino. Und ich würde sie nicht mehr mit reinschmuggeln, weil man ja einfach weiß, dass es dem Kino nicht gut tut. Aber für einen Heimkinoabend auf jeden Fall.
Du meinst Marshall Mathers, den Rapper?
Richtig, genau.
Ah, okay.
Ja, geil. Superbad. Ja.
Ja.
Ja, das
okay.
meine ich.
Gut.
Okay.
Schokolinsen.
Dann war es das mit unseren 5 Fragen. Wir haben mal wieder jeder 5 gemacht. Das haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Hat richtig Spaß gemacht. Und jetzt geht es weiter mit unserer Kategorie.
Spiel mir den Film vorm Tod.
Wir haben es lange nicht mehr gemacht. Wir sind bei Platz 36 inzwischen schon angekommen. Jano, willst du vielleicht mal einmal kurz einen Tipp geben, dass ich erraten kann, welchen Film du hast?
Einen Tipp nur?
Nee, also du kannst mir einfach ein paar Tipps geben, dass ich versuche, es zu erraten.
Ich versuche mal nur einen Tipp dir zu geben. Ist ein deutscher Film.
Nee, du musst mir schon noch einen geben.
Okay.
Obwohl, warte mal, du hast einen deutschen Film in deiner Top 50. Stimmt, das kann ich ja so narrow it down machen. Victoria.
Falsch. Ist deutlich, ist weniger ernst als Victoria.
Ach, der Schuh des Manitou.
Na, Logo!
Der Schuh des Manitou. Geil.
Luft, du hast es geschafft, die Luft ist jetzt rein, reine Luft. ja, es ist natürlich der Schuh des Manitou.
Geil. Ja, dann leg los.
Ja, ich, also, wer der Schuh des Manitou noch nicht kennt und sich trotzdem der deutschen Sprache mächtig fühlt und einen deutschen Filmpodcast hört, der darf jetzt ausmachen und ich schicke ihm die DVD sofort zu. da geht es um, das ist von Michael Bulli Herbig, wer ihn noch nicht kennt, der damals noch die Bulli-Parade gemacht hat.
Ja.
Und da haben die immer Sketche aufgeführt, wo sie im Prinzip eine Winnetou- und Old Shatterhand-Parodie aufgeführt haben. Daraus hat er 2002 einen Spielfilm gemacht und ins Kino gebracht, wo es um Abahachi, Winnetouch und Ranger geht. Also im Prinzip ist es eine Parodie der Karl-May-Filme, so
ja.
Könnte man es einfach sagen. Die Handlung ist, also es geht darum, dass die einen Schatz finden müssen, den der böse Santa Maria geklaut hat. Und dazu brauchen sie eine Karte und die führt sie zum Schuh des Manitou. Und dann sind sie ein Team, das, naja, wie nennt man das denn? Ein ungleiches Trio, nennen wir es mal.
Ja, genau.
So, ich gebe, das ist die Rahmenhandlung des Films. Ich habe sie ziemlich gut erklärt, finde ich. Aber es geht vor allem darum, dass dieser Film übertrieben witzig ist. Der ist von 2002. Und, Lukas, in Vorbereitung für dein demnächst anstehendes Filmexamen, gebe ich dir jetzt 4 Fakten, von denen einer nicht stimmt.
Ja.
Fakt 1. Dieser Film wurde vollständig selbst finanziert von Michael Bulli Herbig. Deswegen, weil irgendwann ihm auch kurz das Geld knapp wurde, mussten sie irgendwann den Dreh kurz unterbrechen und dann später weiterfilmen, als er wieder Geld hatte. Fakt Nummer 2. Winnetouch sitzt in einer Szene am Klavier und spielt da sozusagen einen Song. In der Szene soll es lustig sein, aber in echt spielt er eigentlich den Theme-Song oder die Titelmelodie von Der dritte Mann von Orson Welles. Fakt Nummer 3. Es gibt eine Szene, wo das Pferd, das Jacqueline übrigens heißt,
stimmt.
In der einen Szene kotzt. Dieses Pferd hat tatsächlich gekotzt. Also das Film, das Pferd, was sie benutzt haben, hat tatsächlich gekotzt und sie haben es gefilmt und
ja.
Ne, haben einen Gag draus gemacht.
Mhm.
Vierter und letzter Fakt, die Free-TV-Premiere bei Pro7 ist bis Stand jetzt immer noch die TV-Ausstrahlung, TV-Sendung bei Pro7 mit der besten Quote aller Zeiten, nämlich 12,5 Millionen Zuschauer haben den damals gesehen bei Pro7.
Ja. Ich glaube, dass der erste Fakt, den du hattest, nicht stimmt. Ich glaube, dass Bully durchaus Finanzierung hatte und dass sie nicht wegen Geldmangel den Dreh unterbrechen mussten, das glaube ich nicht.
Laut imdb.de muss ich dir widersprechen und es ist tatsächlich so, dass er den selbst finanziert hat. Hätte ich auch nicht gedacht.
Ja, aber musste der unterbrochen werden auch?
Ja, krass. Das stand da auch.
Okay. Wusste dann ich auch nicht. Stimmt das mit dem Kotzen nicht.
Das ist richtig, Pferde können nämlich gar nicht kotzen.
Was? Warum das denn nicht?
Ausgebildete Veterinäre unter unseren Zuhörern werden das wissen. Ja, weil die erforderlichen Muskeln irgendwie nicht haben. Oder wie auch immer sich das dann nennt.
Gibt es einen Kotzmuskel?
Ja, also ich weiß nicht, ehrlich gesagt gar nicht genau, wie die Körperreaktion ist, wenn man kotzt. Aber da wird ja praktisch die Muskulatur im Magen drückt den Mageninhalt ja hoch sozusagen, was ja eigentlich nicht gewünscht ist. Ja, eigentlich funktioniert es ja anders. und ich glaube, Pferde können das sozusagen einfach nicht.
Okay. Ganz ehrlich, nicht umsonst habe ich heute gewirrt, ne? Also man müsste mal ein Pferd sein.
Ja, speifrei seit Mai, Lukas.
Richtig, genau.
Ja, das mit den Pferden, das hat nicht.
Okay, gepasst. Ja, geil. Also die anderen Sachen sind ja auch ziemlich cool. Das mit der Melodie, da kann ich mich tatsächlich dran erinnern. Der Melodie von der dritte Mann. Ich meine, die Melodie von der dritte Mann ist ja jetzt auch nicht gerade traurig, sondern die ist ja eigentlich sehr heiter. Das ist das Harry Lime-Theme, was gespielt wird?
Ja, also die Titelmelodie.
Ja, genau. Also tolles Lied, aber ist auch ja gar nicht so, so traurig.
Ja, ich finde es halt lustig, weil man diese Melodie sozusagen, wenn man dann mal der dritte Mann irgendwo geguckt hat.
Das stimmt,
die habe ich ja Jahre nach der Schule des Mannes zum ersten Mal gesehen. Und dann verbindet man ja diese Melodie logischerweise mit der dritte Mann. Und dann denkt man, dann passt es in dem Moment nicht mehr. Oder für mich.
Ja, das stimmt, ja. Ja, ich sag mal einmal kurz zwischendurch, liebe Lauch Nation, der Schuh des Manitou, den gibt es im Abo von Disney Plus. Das werden ja vielleicht einige Leute haben, ansonsten nicht auf den Streaming-Portalen, gibt es aber immer mal wieder im Fernsehen. Und wer Disney Plus hat, hat Glück. Und Jano, sag nochmal, was an dem Film, also hast du sowas wie ein Zitat oder irgendwie sowas, was du noch damit verbindest?
Ja, es gibt ganz, ganz viele. Ich finde, ich finde das so geil. Das liegt vielleicht auch daran, dass der deutsch ist und damals halt so der übelste Hit war. Das ist übrigens einer der erfolgreichsten deutschen Filme aller Zeiten. Ja, ich glaube sogar auf Platz 2 nach Otto der Film.
Ja, witzig, oder dass beides Komödien sind. Ne? Ja, ja.
Ja, oder ist es andersrum, dass das hier der erfolgreichste Film ist und Otto der Film auf Platz 2?
Nee, ich glaube, Otto der Film ist weiterhin der erfolgreichste Film. Ich glaube schon.
Aber daran sieht man, was für ein, also das ist ja so ein Film, den damals jeder gesehen hat.
Ja.
Und, keine Ahnung. Ich fand als Kind auch mal früher richtig witzig in der Szene, wo der eine Indianer sagt, ich habe Interesse an ihrem krassen Pferd, weil die dann diese Dampflok kaufen wollen.
Ja, stimmt.
Ich finde mega lustig, dass das hat sich so, den finde ich jetzt irgendwie mittlerweile fast am lustigsten, diesen Dimitris Dupakis, der Austauschbandit aus Griechenland, weil der immer so, der verdreht halt so die Sätze.
Ja.
Und dann sagt er, ja, Apollo 13, du bist ein dummes Eselmaul.
Bist du geschnappt über.
Tiermaul, bist du geschnappt über, weil er dann auf den Schienen stehen bleibt. Und so, ich finde es auch übel geil, diese Szene am Ende, wo er dann sagt, ja, die Luft ist jetzt rein, wo er die ablenkt und dann sich so vorstellt, ne, ich bin Dimitris Dupakis, Austauschbandit aus Griechenland, in meine Zeit frei, ich baue Häuschenvogel mit meinem Schwanzfuchs und so weiter. Und
dann, ja.
Das ist aber nicht so witzig, wenn ich das jetzt sage. Keine Ahnung, ich finde es mega witzig. Ja. Ich finde auch geil, dass der dann irgendwann wie sagt er das dann nochmal? Sie ritten in das Land, wo die Shoshonen schön wohnen.
Ja.
Und dann, ich finde es auch geil, dass sie den Klappstuhl ausgraben oder diese Untertitel, als sie im Dorf der Shoshonen sind und die dann halt sozusagen in ihrer Sprache reden und dann diese Untertitel drunter sind und dann.
Das ist schon sehr, sehr gut, ja. Ja.
Kikiriki, Kikiriki und dann, ne?
Ja.
Katatunga, Katatunga und so. Ich finde den hammerwitzig. Ich könnte den mitsprechen und zitieren und ich finde den einfach heftig witzig. Das ist genau mein Humor.
Ja.
Punkt. Du bist dran.
Ich habe einen Film mitgebracht, der spielt in Großbritannien und zwar, ich weiß gar nicht, ob er nicht sogar auch direkt in London spielt und es geht vor allem um, ja, das Erzeugnis von Orangen.
Er spielt in, ach so, aha, das ist Paddington 2.
Richtig, es ist Paddington 2. Ja. Und in Paddington, das muss ich vielleicht niemandem mehr erklären, ich sage aber, okay, Paddington ist ein Bär, der bei der Familie Brown in London lebt. Und in Paddington 2 geht es speziell darum, dass Paddingtons Tante Lucy, die ihn ja damals aufgenommen hat und dann aber auch in die große, weite Welt geschickt hat, zu Besuch kommen soll, weil sie ihren 100. Geburtstag hat. Und dann ist es aber so, dass Paddington leider rein verwickelt wird in einen Diebstahl, was dazu führt, dass Paddington ja auf der Flucht ist vor den Gesetzeshütern und ein, ja, sag ich mal, böser Wicht die Nachbarschaft in Atem hält und Paddington dann, ja, ermitteln muss und auch später mit der Familie Brown zusammen. Es ist also ein kleines Katz-und-Maus-Spiel, sagen wir, es ist ein Comedy-Krimi für die ganze Familie. Und ich habe jetzt vier Fakten für dich. Fakt 1. In einer Szene, wo Paddington vor Gericht steht, ist es so, dass der Richter ja mit dem Hammer schlägt, wie man das von Richtern kennt. Es ist aber so, dass britische Richter tatsächlich gar nicht diese Hammer haben. Ja? Das ist also ein Filmfehler. Das ist sozusagen Fakt 1. Fakt 2 ist, am Ende der Credits steht, keine Bären wurden bei der Mache dieses Films verletzt. Also no bears were harmed in the making of this film, steht da. Der dritte Fakt ist, es ist weiterhin und immer noch, dass der beste Film, also der bestbewertetste Film auf Rotten Tomatoes, der Film-Rating-Website der USA. Genau, also es gibt keinen Film, der besser bewertet wurde. Und es ist so, dass der Autor Michael Bond, der Paddington erfunden hat, über diesen Film gesagt hat, dass er noch nie eine so tolle Adaption seiner Werke gesehen hat.
Du meinst den zweiten, ne?
Ja.
Ist das nicht so? Den hatte ich auch schon mal in der Liste und ich meine, ist der Autor nicht, dieser Michael Bond, ist der nicht gestorben, bevor der Film fertiggestellt wurde oder irgendwie sowas? Oh. Oder bringe ich da was durcheinander?
Da weiß aber einer was. Nicht schlecht. Ja, tatsächlich hast du recht. Und zwar ist Michael Bond, der über 90 war am Ende und der Macher von Paddington, ist tatsächlich am letzten Filmtag gestorben. Also ist tatsächlich genau an dem Tag gestorben, als die letzte Szene abgedreht wurde. Was ja auch, wenn es natürlich traurig ist, dass dieser große Meister gestorben ist, natürlich trotzdem in einer gewissen Weise irgendwie schön ist, dass das sozusagen so zusammenfällt. Er konnte ihn zwar nicht mehr sehen, aber ihm wurde mit diesem Film jetzt praktisch noch ein letztes Denkmal gesetzt. Genau, hast du rausgehört. Alter, du bist einfach nur eine Legende.
Ja, ich hatte den auch irgendwann in meiner Lieblings-, der ist auch in meiner Top 50. Ich habe da schon drüber gesprochen.
Ach so.
Deswegen habe ich das, glaube ich, schon mal gelesen. Ja. Und ich habe den Film ja auch schon mal, also das
war jetzt, Ja, Paddington 2, man kann es nicht anders sagen, ist nicht nur ein total lustiger und extrem schöner Film für die ganze Familie, sondern dieser Film hat meines Erachtens eins der besten Drehbücher, was ich in sozusagen den letzten Jahrzehnt gesehen habe. Also ich finde, dieses Drehbuch ist so fantastisch, da passt ein Stück zum anderen, sogar dass sozusagen die Mutter Brown am Anfang, also es wird am Anfang so ganz viel erzählt, was die Browns, also die Familie Brown jetzt alle gerade so machen und jede dieser kleinen Anekdoten, ja zum Beispiel, dass die Mama jetzt wieder anfängt, ihrem Hobby Schwimmen nachzugehen oder das vermisst und so weiter, das wird alles wieder aufgegriffen, ja, also es hat alles sozusagen, es ist nichts umsonst in diesem Film. Dann ist es sozusagen das, was ich, glaube ich, aber am geilsten finde an diesem Film, ist die Performance von Hugh Grant. Ja, oder Hugh Grant. Ja, der spielt Phoenix Buchanan, auch einfach einer der coolsten Filmnamen, die man sich vorstellen kann. Und spielt natürlich den Bösewicht in diesem Film, der das mit so einer geilen, also das kann man gar nicht beschreiben, das ist so lustig, wie er sozusagen seine Mimik bewegt, also es ist ganz viel so visuelle Comedy, die er einfach mit seinem Verhalten macht. Ich sag nur, er wird irgendwann verkleidet als Nonne durch die Gegend, also es ist wirklich herrlich. Und dieser Charakter macht irgendwie richtig, richtig Spaß und es ist auch toll, in so einem Film mal irgendwie einen lustigen und coolen Bösewicht zu sehen, weil manchmal kommen solche Filme ja auch ganz gut ohne echte Bösewichte aus. Aber der ist ja schon so ein kleiner Bösewicht und war, glaube ich, damals sogar auch nominiert für den Goldenen Lauch. Das macht einfach nur total viel Spaß. Und es gibt noch andere Charaktere, wie zum Beispiel den Gefängniskoch Knuckles, gespielt von Brandon Gleeson. Das ist einfach nur herrlich. Also es sind wirklich richtige Originale, diese Charaktere. Und es ist ansteckend wundervoll, diesen Film zu schauen. Also wenn man irgendwann mal echt eine Phase in seinem Leben hat, wo es einem nicht so gut geht oder wo man echt irgendwie nach Hause kommt und denkt, oh, das war ja, ich habe an diesem Tag eigentlich noch nichts Schönes gemacht, sondern nur meinen Pflichten nachgegangen, dann muss man diesen Film einfach haben und ihn sich reinschmeißen und dann einfach, ja, sag ich mal, Orangenmarmelade weinen, so schön ist der Film.
Oh, das hast du sehr süß gesagt und ich finde die, das ist eine ganz, das sollten die auf die, das Cover drucken, dass du gesagt hast, dieser Film ist ansteckend wundervoll. Das finde ich ein sehr schönes Zitat und eine schöne Beschreibung.
Dankeschön, ja. Das, ich schreibe einfach mal an Familie Brown oder an Paddington Bear. Ja, das ist ja toll. Stimmt, jetzt erinnere ich mich auch dran, dass wir auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen haben. Cool, ja. Ist eine Riesenempfehlung für jeden. Und man muss auch nicht zwingend den ersten geguckt haben, obwohl der erste auch ganz toll ist. Also auch gerade so in der Weihnachtszeit eignet sich das, glaube ich, total, auch nochmal diese Filme zu gucken. Ja. So ist es, so bleibt es. Den gibt es leider momentan nirgendwo zu streamen, aber das ist auch so ein Film, den sollte man sich, glaube ich, einfach mal besorgen, weil es so. Also ich meine, man hat ja auch immer eine Tafel Schokolade im Haus, ne? Und für die Seele sollte man auch immer ein Paddington 2 im Haus haben, glaube ich.
Amen.
Ja, Jano, jetzt habe ich hier noch die letzten Minuten gelabert, aber wir haben noch was zu verkünden. Willst du das vielleicht übernehmen oder wie ist es?
Ja, für dich ist es, glaube ich, das größere Ding, weil für dich ist es erstmal sowieso, ja, so war das gar nicht gemeint, aber es ist für
dich. Ach so, so habe ich es auch nicht gemeint.
Also.
Okay, gut. Das schneiden wir raus.
Nein, für dich ist es, weil es für dich eine längere Zeit her ist, einfach mal so, um es so zu sagen. Dachte ich, ich gebe dir die Bühne wieder. Du kehrst ja zurück auf die Bühne und ich dachte, ich überlasse dir die Bühne, aber ich kann auch gerne verkünden, dass ich endlich wieder gegen meinen Erzrivalen und Antagonisten Lukas quissen werde.
Ja.
Es wird demnächst aufgenommen und dann auch hoffentlich zeitnah veröffentlicht. Also wir hoffen, dass es noch dieses Jahr was wird und dann gibt es das endlich wieder, das Duell Lukas gegen Jano. Und ich, wenn Lukas mich dann besiegen wird, werde ich nie wieder antreten, weil ich dann
gekränkt
bin.
Dann wirst du schmollend in der Ecke sitzen, das weiß ich.
Ja, weil ich arrogant bin und nicht verlieren kann, werde ich dann weinen und es wäre natürlich für die Welt aber ein schönerer Ort, wenn du dann auch mal gewinnst. Aber ich werde alles geben, um weiterhin sagen zu können, Lukas, du hast mich noch nie geschlagen.
Und ich werde diesen Fluch jetzt endlich brechen, denn du weißt ja, jeder Fluch wird mal enden. Und deswegen freue ich mich sehr darauf. Wenige Tage, nachdem diese Folge erscheint, wird das Duell stattfinden und wir werden es hoffentlich möglichst schnell zu euren Lauschern bringen. Also könnt ihr schon mal anfangen, Wetten abzuschließen, aber natürlich nur verantwortungsvoll. Und ja, dann bleibt uns nur zu sagen, deswegen sind wir ja auch jetzt, wir gehen jetzt direkt in die Vorbereitung, ins Trainingscamp. Und was ich mich nochmal frage, weil du mich gerade Antagonist genannt hast, bin ich eigentlich ein Invertierter oder ein Vorwärtsantagonist? Ich habe nämlich am Wochenende nochmal Tenet geguckt. Aber darüber sprechen wir jetzt in der Nachbesprechung. Liebe Lauch Nation, es war mal wieder eine innere Freude. Schaut euch Paddington Shoot His Money To an, Ted Lasso abonnieren und ansonsten gesund und fröhlich dem Jahresende und dem kommenden goldenen Lauch entgegengehen.
Genau, als weiterhin ungeschlagener Champion verabschiede ich mich in diesem Sinne. Tschüss.
Bussis.